Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesregierung und Robert-Koch-Institut rechnen angesichts der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen mit einem schwierigen Winter. Mögliche Effekte durch die momentanen Maßnahmen seien noch nicht messbar, so das RKI heute. Kliniken meldeten zunehmend Engpässe. Auch die Bundesregierung äußerte sich zurückhaltend. Kanzlerin Merkel erklärte etwa, dass sie nicht zusagen wolle, dass die Gastronomie am 1. Dezember wieder öffnen kann. Das RKI meldet aktuell 21.866 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind fast 2.000 mehr als am Donnerstag der Vorwoche.
Die Ruppiner Kliniken nördlich von Berlin. Noch ist die Zahl der Covid-Patienten hier überschaubar. Doch bei den derzeit 8 stationär Behandelten werde es wohl nicht bleiben, fürchtet die Klinikleitung. Die größte Herausforderung sei ohnehin die Doppelbelastung fürs Personal. Denn die Corona-Stationen sind streng getrennt vom Normalbetrieb.
Woran wir es gerade merken, wie schwierig es ist und auch die Mitarbeiter betrifft, dass wir gestern eine Station geschlossen haben für den Normalbetrieb, um den Covid-Bereich aufrechtzuerhalten, weil wir keine Pflegekräfte mehr hatten in der Maße und heute die nächste Station geschlossen haben.
Die Personalnot in Krankenhäusern wird größer. Das verzeichnet auch das Robert-Koch-Institut.
Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Situation in den kommenden Wochen verschärft. Manche Kliniken könnten an ihre Grenzen kommen. Es ist möglich, dass Patienten nicht mehr überall optimal versorgt werden können. Wir müssen daher verhindern, dass sich die Situation weiter zuspitzt.
Dennoch sei etwas Zuversicht angebracht. Zwar steige die Zahl der Neuinfektionen weiter an, aber nicht mehr ganz so schnell von einem Tag zum nächsten.
Das kann daran liegen, dass die strengeren Maßnahmen beginnen zu wirken. Das wissen wir aber noch nicht genau. Das kann auch mit verursacht sein, dadurch, dass die Laborkapazitäten langsam ausgeschöpft sind.
Klar sei aber auch, in der kalten Jahreszeit sei die Infektionsgefahr höher. Auch über Weihnachten werde es daher kaum Entspannung geben, dämpft der Bundesgesundheitsminister die Erwartungen. Veranstaltungen mit mehr als 10, 15 Personen, Weihnachtsfeiern oder andere Arten von Feiern und Geselligkeit, die sehe ich in diesem Winter nicht mehr. Auf zumindest etwas Entspannung können hingegen Betriebe und Selbstständige hoffen, die direkt vom Teil-Lockdown betroffen sind. So sollen etwa Künstler, Restaurants oder Kultureinrichtungen noch im November erste staatliche Hilfszahlungen bekommen.
Das bedeutet, dass Solo-Selbstständige eine Abschlagszahlung von bis zu 5.000 Euro bekommen können, je nach dem Umsatz, den sie im letzten Jahr im Durchschnitt gemacht haben. Und andere Unternehmen mit Mitarbeitern können bis zu 10.000 Euro Abschlagszahlung erhalten.
Am Montag wollen Bund und Länder eine Zwischenbilanz des derzeitigen Teil-Lockdowns ziehen und gegebenenfalls die Maßnahmen anpassen.
Die Lufthansa hat einen Probelauf mit Corona-Schnelltests auf der Strecke Hamburg-München begonnen. Am Morgen ließen sich in München vor dem Start alle 30 Passagiere und die Besatzung testen. Wie die Airline mitteilte, waren die Getesteten negativ und durften mitfliegen. Die Lufthansa macht zurzeit, wie die gesamte Branche, Millionenverluste. Von Schnelltests verspricht sie sich eine Wiederbelebung des Geschäfts, auch auf der Langstrecke.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben den öffentlichen Kassen bislang offenbar weniger zugesetzt als befürchtet. Das geht aus der jüngsten Steuerschätzung hervor, die Finanzminister Scholz heute vorstellte. Trotz massiver öffentlicher Hilfen für Gesundheitswesen, Familien und Wirtschaft fallen die Zahlen etwas günstiger aus als in der Sondererhebung, die Scholz im September beauftragt hatte. Er äußerte sich mit Blick auf die Konjunkturentwicklung vorsichtig optimistisch.
Zum dritten Mal schon saßen sie dieses Jahr zusammen, Experten des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Bund, Ländern und Wirtschaftsforschungsinstituten. Dass die Corona-Krise weniger stark auf die Steuereinnahmen durchzuschlagen scheint, verbucht der Finanzminister als Erfolg.
Aus meiner Sicht ist das eine Ermutigung. Wir sehen, dass wir durch diese Krise durchkommen können, dass wir es möglich machen, dass Arbeit und Beschäftigung erhalten bleiben und dass wir auch die wirtschaftlichen Verluste gering halten können.
Für 2020 erwarten die Schätzer mit gut 728 Milliarden Steuereinnahmen 10 Milliarden mehr als zuletzt erwartet. Auch 2021 bis 2023 prognostizieren sie mehr Einnahmen. Für 2024 senkten sie ihre Prognose. Die FDP liest aus den guten Zahlen, mit der hohen Neuverschuldung im Haushalt müsse Schluss sein.
Mein Eindruck ist, dass Olaf Scholz ein Stück weit die Gunst der Stunde nutzt und ganz viele neue Schulden in Milliardenhöhe anhäuft. Gleichzeitig hat Olaf Scholz im Bundeshaushalt eine Rücklage von fast 50 Milliarden Euro. Und deswegen erwarte ich jetzt von seinem Koalitionspartner, nämlich von der Union, dass da ein Stoppschild gesetzt wird.
Die Linke verlangt mehr Hilfen für die besonders von den Schließungen betroffenen Menschen.
Auf der anderen Seite sind wir mit der Situation konfrontiert, dass Menschen, die besonders reich sind, Milliardäre, dass die ihr Vermögen in der Krise auch vermehren konnten. Das sind übrigens erschreckende Parallelen zur Finanzkrise vor 10 Jahren.
Erstmal weiter gut durch diese Krise kommen, heißt heute die Losung, die der Finanzminister ausgab.
In den USA gibt es nach der Präsidentenwahl weiter keine Anzeichen dafür, dass Amtsinhaber Trump den Sieg seines Konkurrenten Joe Biden anerkennen will. Trump beharrt darauf, ohne Beweise vorzulegen, dass das Ergebnis durch Wahlbetrug zustande gekommen ist. Trotz des Widerstands aus dem Weißen Haus treibt Biden den Aufbau seiner Regierungsmannschaft voran.
Die Top-Themen bleiben. Der Streit über den Wahlausgang, Trumps unbewiesene Behauptung, es habe massiven Wahlbetrug gegeben und seine Weigerung, den gewählten Nachfolger in der Übergangsphase zu unterstützen. Sein erster öffentlicher Auftritt, seitdem der Präsident in der Wahlnacht vorzeitig und fälschlich seinen Sieg erklärt hatte. Kranzniederlegung für Amerikas Kriegsveteranen auf dem Heldenfriedhof von Arlington. Kein Termin für große Reden. Dabei wartet die Nation zunehmend ungeduldig auf ein Signal aus dem Weißen Haus. So hatte 2016 der zivilisierte Übergang ausgesehen. Schon 2 Tage nach der Wahl empfingen Vizepräsident Biden und Präsident Obama ihre Nachfolger zu ersten Gesprächen. Trump reagiert bislang nur mit Tweets. Die Wahl sei nicht zu Ende, er werde siegen. Trotz der Blockade des Präsidenten, Joe Biden trifft nun erste Personalentscheidungen für seine Zeit im Weißen Haus. Sein langjähriger Vertrauter Ron Klain soll Stabschef werden. Und Washingtons Gerüchteküche brodelt. Es kursieren viele Namen für Bidens Kabinett. Bernie Sanders ist als Arbeitsminister im Gespräch. Wenn ich ein Ressort bekäme, mit dem ich für die Rechte von Arbeiterfamilien kämpfen könnte, dann würde ich das machen. Währenddessen wird weiter ausgezählt. In Georgia ist Bidens Vorsprung auf rund 14.000 Stimmen geschrumpft. Es wird nachgezählt von Hand. Dies wird helfen, Vertrauen aufzubauen. Es wird gleichzeitig eine Nachzählung und eine Überprüfung sein. Am Wahlausgang dürfte dies nichts ändern. Derweil wächst der Druck, der Präsident solle dem gewählten Nachfolger nun Zugang zu wichtigen Informationen geben. Auch Republikaner fordern dies. Was der Präsident tut, ist nicht im besten Interesse dieses Landes. Joe Biden übt sich weiter in Geduld, hat heute mit dem Papst telefoniert.
Die Bundesregierung muss beim geplanten Atomausstieg die Ausgleichszahlungen für Reaktorbetreiber schnell neu regeln. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall, der die Kraftwerke in Brunsbüttel und Krümmel stillgelegt hatte, konnte sich mit einer Beschwerde durchsetzen. Die bisher geplanten Entschädigungen seien unzureichend, so die Karlsruher Richter. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima hatte der Bund beschlossen, bis Ende 2022 alle Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen.
Der schnelle Atomausstieg beschlossen 2011. Für Betreiber von Kernkraftwerken bedeutete er, sie konnten nicht mehr so viel Strom produzieren wie ursprünglich mal zugesagt. 2016 urteilte das Bundesverfassungsgericht, der Atomausstieg an sich sei verfassungsgemäß. Aber weil es um ihr Eigentumsrecht geht, müssten die Betreiber angemessen entschädigt werden. Gegen diese neuen Regeln zur finanziellen Entschädigung klagte das Unternehmen Vattenfall mit Erfolg. Das Gesetz dazu sei aus mehreren Gründen verfassungswidrig, so das Gericht heute. Erstens sei das Gesetz gar nicht in Kraft getreten, weil die EU nicht korrekt zugestimmt habe. Und zweitens,
das Gesetz könnte den Verstoß gegen das Eigentumsgrundrecht aber auch nicht beseitigen. Die Art und Weise, wie der finanzielle Ausgleichsanspruch ausgestaltet ist, entspricht nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben.
Laut Gesetz hätte Vattenfall nämlich versuchen müssen, die Reststrommenge auf dem Strommarkt zu verkaufen. Es sei aber gar nicht sicher, ob das Unternehmen dort genug Geld bekommen hätte. Ob diese Art der Entschädigung also am Ende überhaupt angemessen ist, das sei nicht zumutbar, so das Bundesverfassungsgericht.
Wir müssen das Gerichtsurteil natürlich respektieren und wir werden die Entschädigungen, so wie das Gericht das jetzt entschieden hat, jetzt natürlich in einem neuen Gesetz regeln.
Die Sorge aus Reihen der Opposition?
Die Kosten werden neu verhandelt werden. Man kann, deswegen haben die ja geklagt, vorhersagen, dass es für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler noch teurer wird.
Ob Betreiber wie Vattenfall nun mehr Entschädigung bekommen und wenn ja, wie viel, ist Stand jetzt aber noch offen. Jedenfalls muss der Gesetzgeber nun nachbessern.
In Berlin ist heute vor dem Schloss Bellevue der 65. Gründungstag der Bundeswehr mit einem feierlichen Gelöbnis begangen worden. Am 12. November 1955 hatten die ersten freiwilligen Bundeswehrsoldaten ihre Ernennungsurkunden bekommen. Die Wiederbewaffnung war damals, 10 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, auf Widerstand gestoßen. Bundespräsident Steinmeier betonte heute, die Bundeswehr sei in den vergangenen 65 Jahren vielfältiger, bunter und professioneller geworden.
Ein großer Festakt im kleinen Rahmen. Nur 9 Rekrutinnen und Rekruten. Corona macht auch vor dem Jubiläum nicht Halt. Sogar das Stabsmusikkorps ist heute auf 5 Musiker geschrumpft. Die Verteidigungsministerin betont in ihrer Festrede, die Bundeswehr habe in den 65 Jahren eine eigene Geschichte entwickelt und sich von der Tradition der Wehrmacht gelöst.
Ich sage das mit Blick auf jene wenige, die versuchen, für das Traditionsverständnis der Bundeswehr aus anderen vergifteten Quellen zu schöpfen. Die Idee des Soldatentums hat zu unserem großen Glück einen sehr fundamentalen Wandel erfahren.
1955 unter Kanzler Adenauer wurden die ersten Freiwilligen vereidigt. In der jungen Bundesrepublik gab es heftige Proteste. Die Bundeswehr war kurz nach dem Krieg Streitthema. Der Bundespräsident beklagt 65 Jahre später das Gegenteil, gesellschaftliches Desinteresse.
Die Bundeswehr übernimmt heute mehr Verantwortung als je zuvor, ist aber im Bewusstsein, im Alltag der allermeisten Deutschen fast unsichtbar geworden. Armee und Gesellschaft dürfen sich in einer Demokratie niemals fremd werden.
Deutschland müsse sich jetzt in EU und NATO wesentlich mehr engagieren. Darin war Steinmeier sich mit der Verteidigungsministerin einig.
Mitgliedschaft und Unterstützung einer rechtsterroristischen Vereinigung. So lautet der Vorwurf gegen 12 Männer der sogenannten Gruppe S. Jetzt hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen sie erhoben. Die mutmaßlichen Extremisten hätten Anschläge auf Politiker und Asylbewerber geplant. Ziel sei es gewesen, mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik zu erschüttern. Die Verdächtigen waren im Februar enttarnt und festgenommen worden. Vor dem Landgericht Münster hat heute der Prozess in einem der großen Fälle von schwerem sexuellen Kindesmissbrauch in Deutschland begonnen. Dem Hauptangeklagten, einem 27-Jährigen, wird vorgeworfen, seinen heute 11-jährigen Stiefsohn wiederholt vergewaltigt und ihn im Internet anderen Männern angeboten zu haben. Mit ihm müssen sich 3 weitere mutmaßliche Beschuldigte vor Gericht verantworten. Die Taten waren im Frühsommer bekannt geworden.
Den 4 Männern hier wird schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen. Die Opfer, der Stiefsohn von einem der Männer und der Sohn eines anderen Angeklagten. An einem Wochenende in Münster sollen sie die Taten in einer Gartenlaube begangen haben.
Während dieser 3 Tage soll es dann wiederholt, teils über mehrere Stunden und in kurzer zeitlicher Abfolge, zu schweren Missbrauchshandlungen gekommen sein.
Mit angeklagt ist die Mutter des Hauptangeklagten. Sie soll ihrem Sohn ihre Gartenlaube überlassen haben, laut Staatsanwaltschaft in dem Wissen, was dort geschieht. Ihr drohen bis zu 11 Jahre Haft, den Männern noch höhere Strafen.
Den 4 Männern droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 15 Jahren. Darüber hinaus wird zu prüfen sein, ob die Voraussetzungen einer anschließenden Sicherungsverwahrung gegeben sind.
Im heute gestarteten Prozess wird nur ein Teil der Taten behandelt. Der Hauptangeklagte soll sich viele Male an seinem Stiefsohn vergangen haben, ihn anderen Männern zum Missbrauch überlassen haben. Insgesamt gibt es mehr als 30 Beschuldigte. Die Taten wurden gefilmt und verbreitet. Der Kinderschutzbund verfolgte den Prozessauftakt vor Ort und fordert, das Thema sexualisierte Gewalt stärker ins Bewusstsein zu rücken.
Wir sprechen mit Kindern über Corona, da sterben auch Menschen dran. Und trotzdem sagen wir Kindern, wie könnt ihr euch schützen, was gibt es zu tun und so weiter. Da sind wir so offen. Aber wenn es um sexualisierte Gewalt geht, haben viele Menschen eher das Gefühl, dass man da mit Kindern nicht drüber sprechen kann. Und das sehen wir als Kinderschutzbund ganz anders.
Im Missbrauchskomplex Münster wird es mehrere Gerichtsverfahren geben. Der heute gestartete Prozess soll mindestens bis Ende Februar nächsten Jahres dauern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 13. November.
Das Hoch über Osteuropa sorgt morgen im Süden und Osten für ruhiges Herbstwetter.
Den Nordwesten erreichen Wolken des Tiefs bei Island. In der Nacht im Norden noch etwas Regen, über den Süden und die Mitte breiten sich Nebelfelder aus. Am Tag Sonne, Wolken, vor allem am Vormittag einige zähe Nebelfelder, im Süden und Osten länger Sonne, am Nachmittag fällt in der Nordwesthälfte mancherorts etwas Regen. In der Nacht plus 9 bis minus 1 Grad, am Tag 7 Grad in Niederbayern, bei Dauernebel am Oberrhein bis 17 Grad. Am Samstag im Norden und Nordwesten hier unter etwas Regen, vor allem im Süden auch Sonne. Am Sonntag ist es in der Osthälfte oft freundlich, später bringen Wolken aus dem Westen Regen. Am Montag wechselhaftes Wetter.
Gina Atalay hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen. Wenn Lehrer Corona leugnen, wie sich Berliner Schüler gegen Beeinflussung wehren und Breitensport in Not. Amateurvereine verzweifeln an der Corona-Krise. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.